Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Das sind schon schöne Bilder gewesen aus dem Schweizer Lausanne von der Eröffnungsfeier der Olympischen Jugendspiele. Ein Stadion voller junger, fröhlicher Menschen, eine Feier zwischen Alpenhorn und Techno. Das Internationale Olympische Komitee kann solche Bilder gut gebrauchen, denn die Skandale sind nicht weniger geworden. Keine 8 Monate vor den Spielen in Tokio steht noch nicht fest, ob russische Sportlerinnen und Sportler trotz des systematischen Dopings teilnehmen dürfen oder nicht. Und dann hat es am vergangenen Wochenende noch die Enthüllung der ARD-Doping-Redaktion gegeben, dass auch im Gewichtheben systematisch gedopt wird, teils schon im Kindesalter, und dass der Präsident des Weltverbandes dieses System zu decken scheint. Genug Gesprächsstoff für das IOC-Exekutivkomitee, das sich in den vergangenen Tagen getroffen hat. Robert Kempe ist für uns vor Ort gewesen und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, wie das IOC auf die Enthüllungen reagiert hat.
Naja, man muss erst mal sagen, dass der Präsident des Weltgewichtheberverbandes, Tamash Ayan, nicht vor Ort war. Das verwundert ein wenig, weil er ist eigentlich ja langjähriges IOC-Mitglied gewesen, ist immer noch IOC-Ehrenmitglied und hatte eigentlich angekündigt, bei der Session in Lausanne vor Ort zu sein. Nun, wie ist das IOC damit umgegangen? Also der IOC-Präsident Thomas Bach hat in seiner Rede den Gewichtheberverband und die Dopingvorwürfe kurz erwähnt. Danach folgte der Vorsitzende der sogenannten unabhängigen Ethikkommission, Ban Ki-moon, der ehemalige UN-Generalsekretär, der anstatt eines Reports eigentlich eher eine Rede hielt. Da fanden die Gewichtheber eigentlich gar nicht drin statt. Irritiert war man ein wenig, dass es danach auch nicht mal Fragen der IOC-Mitglieder gab. Denn man hatte von Beobachtern schon erfahren, beziehungsweise auch von Teilnehmern der Session schon auch vernommen, dass man irritiert ist und auch ein wenig entsetzt über das, was sich da im Gewichtheberverband abgespielt haben soll. Aber Fragen gab es an Ban Ki-moon überhaupt nicht, ob die Ethikkommission nun etwas eröffnen möchte, wie man damit umgeht, ob man das für glaubwürdig hält oder nicht. Also da gab es gar keine Nachfragen. Ugo Erdener, der Vizepräsident des IOC und Vorsitzender der Medizinischen Kommission, ging dann in seiner Rede etwas näher darauf ein, auf die Dopingvorwürfe, die in der ARD-Dokumentation geäußert wurden. Und er kündigte an, dass er eine Gruppe einsetzen will, die einzelne Teilaspekte aufarbeiten soll. Aber auch als er dann mit seiner Rede schloss, gab es von Seiten der IOC-Mitglieder keine Nachfragen. Und das lässt natürlich dann auch ein wenig darauf schließen, wie ernst es das IOC mit der Aufarbeitung generell nimmt.
Also dort eher aussitzen als wirkliches Agieren. Auch in dieser Woche wurde Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, als neues IOC-Mitglied gewählt. Was bringt ihm diese Position?
Na gut, es ist jetzt 4 Jahre, nachdem er Präsident der FIFA wurde. Man muss wissen, auch Sepp Blatter, der Vorgänger von Gianni Infantino als FIFA-Präsident, war auch IOC-Mitglied. Und es ist so gewesen, dass von den 79 stimmberechtigten IOC-Mitgliedern nur 63 für Infantino stimmten, also 13 stimmten gegen ihn, was schon eine relativ hohe Zahl ist für jemanden, der neu ins IOC kommt. Und auch wenn es sicherlich in der Öffentlichkeit eine geringe Rolle spielt, ob der FIFA-Präsident nun IOC-Mitglied ist oder nicht, ist so eine Mitgliedschaft, ich sag mal, in der Kaste der Sportfunktionäre schon eine Art Statussymbol. Und sie wird auch Infantinos Position in der FIFA weiter stärken. Er hat an Einfluss gewonnen und er wird wohl diese Mitgliedschaft auch als Bestätigung seines Wirkens im Fußball-Weltverband auffassen. Inwieweit er seine Mitgliedschaft allerdings einsetzt, um etwas zu bewirken, das muss man abwarten. Er hat ja neulich verkündet, den Frauenfußball zu stärken. Er will ja die WM erweitern und denkbar wäre auf Sicht also auch eine Vergrößerung des Frauenfußballturniers bei Olympia. Aber das muss man erstmal abwarten, inwieweit er sich da im IOC einbringt.
Was bedeutet diese Wahl denn generell für das Verhältnis zwischen IOC und FIFA, das ja in der Vergangenheit aufgrund der Größe und der Machtansprüche der beiden Verbände oder der beiden Organisationen jetzt hier nicht immer das Beste war?
Ja, absolut. Und das verwundert auch schon ein wenig. Das IOC, speziell auch der IOC-Präsident Thomas Bach, hatte ja, wenn man sich erinnert, nach den Skandalen und Verhaftungen der FIFA 2015 immer wieder versucht, die FIFA auf Distanz zu halten, hatte den Verband auch öffentlich immer wieder kritisiert, auch wegen der steigenden Kritik und Ablehnung von großen Teilen der Öffentlichkeit an großen Sportverbänden. Man erinnert sich zum Beispiel an die gescheiterte Hamburger Olympia-Bewerbung 2015 und auch den Zorn von DOSB-Präsident Alfons Hörmann. Damals wurde die FIFA als Hauptschuldiger für das verlorene Referendum in der Hansestadt ausgemacht. Aber nun eben 4 Jahre nach Infantinos Intronisierung in der FIFA scheint davon nicht mehr viel übrig geblieben zu sein. Und für Infantino ist die IOC-Mitgliedschaft, wie gesagt, zuallererst Bestätigung für das, was er seit längerer Zeit behauptet, nämlich, dass die Krise in der FIFA vorbei sei. diesem Anspruch oder ja, diesem Ausspruch Infantino folgt mit der Wahl am Freitag nun auch das IOC. Anders kann man das nicht werten. Und schaut man auf das aber, was generell im Weltsport los ist, nehmen wir also die internationalen Ermittlungen von Strafverfolgern gegen IOC-Mitglieder oder auch die Vergaben von Olympischen Spielen, kann man auch auf den Gedanken kommen, dass Infantino und das Internationale Olympische Komitee ganz gut zusammenpassen.